Hallo und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Mein Name ist Mira und in der heutigen Podcast-Folge haben wir ein Vierer-Date vereinbart mit uns, Fajo, natürlich mit Samira Knott und Dr. Petra Bracht an meiner Seite und einem ganz besonderen Gast, nämlich Christian Planck. Er wird uns einführen in die Baubiologie, in die Strahlenwelt mit einer Menge wissenswerter Fakten, teilweise wirklich sehr im Detail, also nicht verzagen. Auch alle Technikliebhaber und Physiker werden heute bedient mit den schlagenden Argumenten, warum wir beispielsweise die Strahlung unseres Smartphones nicht unterschätzen dürfen und warum es besonders wichtig ist, dass wir einen ganz sauberen von Strahlung möglichst befreiten Schlafplatz einnehmen. Alles für unsere Gesundheit, alles für ein langes und glückliches Leben. Und wir haben heute die Fakten auf dem Prüfstand. Was ist wirklich dran an Elektrosmog? Wie gefährlich ist die elektromagnetische Strahlung für unsere Gesundheit? Und welche Tipps kannst du sofort ganz kostenfrei umsetzen, um direkt heute noch damit anzufangen, ein wenig darauf zu achten und Bewusstsein und Achtsamkeit für dieses Thema zu üben? Wie immer freuen wir uns natürlich auch heute über deine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du weitere Infos über uns haben möchtest, dann schau vorbei auf www.fajo.de. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, @fajo_official, und dort passend zur heutigen Podcast-Folge einen Kommentar dalassen oder eine Frage stellen oder einfach nur Feedback geben. Wir freuen uns total über jede Anregung und über ganz, ganz viel Feedback. Vielen, vielen Dank an der Stelle und los geht's. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute zu viert in unserer Podcast-Runde. Ich freue mich total. Für die, die uns jetzt nicht sehen, sondern uns nur hören, ich bin Samira Knott. Ich sitze hier mit der Mira und mit der Frau Dr. Petra Bracht. Wir sind hier von Fajo und wir haben heute noch einen Ehrengast in unserer Mitte, und zwar ist das der Christian Planck. Hallo Christian.
Hallo, liebe Samira. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und hallo an euch zwei.
Ja, hallo.
Hallo.
Und an alle, die zuhören und zuschauen.
Genau, ja. Vor allem auch zuschauen, weil wenn ihr jetzt nur zuhört, könnt ihr auch auf YouTube gehen. Da haben wir nämlich auch ein Video zu diesem Podcast gedreht. Das heißt, ihr könnt auch tatsächlich gerade live, also nicht live, aber aufgezeichnet und danach mithören und schauen. Genau. Ja, Christian ist aus einem sehr guten Grund hier, denn es geht heute um Elektrosmog beziehungsweise elektromagnetische Strahlung. Also wir alle haben, glaube ich, schon was davon gehört, dass man das Handy ja vielleicht mal im Flugmodus schalten sollte, dass es so ein paar Dinge gibt, die man beachten sollte. Wir wollen es heute mal ein bisschen differenzieren, auseinandernehmen, was hat es überhaupt mit diesen Strahlungen auf sich. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, sagst, warum du heute unser Spezialist bist und erzählst uns kurz von dir und deiner Arbeit.
Gerne. Gut. Ich bin der Christian Planck, ich bin baubiologischer Messtechniker, Baubiologe, wie man umgangssprachlich auch sagt, oder auch Umwelt- oder Innenraumanalytiker. Und ja, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, bin stellvertretender Vorsitzender des größten baubiologischen Verbandes und mache das wirklich mit viel Freude, mit Leib und Seele. Ich schaue mir Häuser an und untersuche diese Häuser auf Auffälligkeiten, auf biologisch relevante Auffälligkeiten und ja, spreche dann eben Empfehlungen aus, die zu einer Verbesserung des Allgemeinzustandes, des Gesundheitszustandes, einem Verschwinden von Symptomen und so weiter führen sollen.
Okay, sehr spannend. Wie habt ihr zwei denn zueinander gefunden? Also die Petra verwendet ja auch die Baubiologie auch in ihrer praktischen Tätigkeit. Wie kam das zustande? Erzähl doch mal.
Ja, das war schon lange, lange her. Vor 35 Jahren ist das Urgestein, so nennst du ihn, Wolfgang Mees, durch die Lande gezogen und hat als erster Baubiologe oder baubiologischer Messtechniker Schlafplätze ausgemessen, weil die Schlafstörung immer mehr zunahm und man plötzlich sich mit diesem Thema näher beschäftigt hat, weil man schon geahnt hat, dass der Schlafplatz ein ganz wichtiger ist. Und weil wir nicht gut geschlafen haben, ich schon überhaupt nicht gut. Und Roland, naja, geht. Männer schlafen ja sowieso immer besser, weil sie ja diesen nicht diesen Abendschlaf haben, ne?
Ist also, bei uns andersrum, kann ich nicht mitreden.
Okay, alles klar, gut. Gut, okay. Auf jeden Fall ist dann Wolfgang Maes gekommen, hat unsere unser Schlafzimmer ausgemessen und wir sind aus allen Wolken gefallen, weil plötzlich konnte man das wirklich messen. Also es war nicht mit Wünschelruten oder so, sondern mit Gerätschaften.
Hokus Pokus.
Ja, das war schon super spannend. Und dann sagt er nur, oh oh. Hier ist vieles nicht in Ordnung. Das lag einfach dran, dass wir damals selbst renoviert hatten. Das war so eine alte Villa, nicht viel Geld. Und wir haben einfach so das Nötigste gemacht. Und ich weiß noch, dass ich Elektroleitung verlegt habe. Ich habe es versucht, aber es war irgendwie, nein, natürlich nicht wirklich. Es war schon alles richtig angeschlossen. Aber auf jeden Fall war das alles nicht gut. Und wir haben dann unser Schlafzimmer nach baubiologischen Richtlinien verändert. Und ich habe geschlafen wie ein Baby. So fing das Ganze an. So, und dann sind wir umgezogen und dann war jedes Mal jemand da und hat gemessen und vor 10 Jahren,
ungefähr.
Seit 10 Jahren bist du unser treuer Begleiter, wir sind nämlich ganz häufig umgezogen und du misst immer vor allen Dingen die Schlafplätze auch meiner Family.
Ja, Christian war auch schon in meinem Schlafzimmer zu Gast.
Stimmt, das ist mein Job. Mein Job ist, sich in fremden Schlafzimmern herumzutreiben mit dem Segen meiner Frau, aber ich mache das aus ganz professionellen und sehr, 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 sehr zielstrebigen Gründen sozusagen.
Das ist schön. Ich würde gerne noch, bevor wir so richtig starten mit dem Thema, noch einmal wissen, weil viele Zuhörer, vielleicht ist das ja wirklich was ganz Neues, dass man überhaupt sagt, Strahlung, was hat das jetzt mit Gesundheit oder mit Krankheit zu tun? Welchen Einfluss hat denn so eine elektromagnetische Strahlung oder Elektrosmog, dieses Wort, das gibt es ja auch noch nicht so lange. Wie kommt das mit deiner Gesundheitstherapie, Petra, in Zusammenhang? Also da gibt es ja anscheinend einen Zusammenhang zwischen...
Ich mache es ganz, ganz schnell, ja.
Okay,
also es gibt unglaublich viele Leute, die ganz schlecht schlafen. Mittlerweile sind es 80% der Bevölkerung, die schlecht schläft. Also kann ich einfach nur bestätigen. Manchmal habe ich das Gefühl, es sind 90-95%. Das ist die eine Geschichte. Und ich weiß einfach, dass wir einen gesunden Schlaf brauchen, um uns gut vorzubereiten für den nächsten Tag. Und ich weiß halt, dass bei uns nicht nur im Körper es biochemische Abläufe gibt, sondern auch biophysikalische und die haben was mit Strahlung, mit Elektrizität zu tun.
Genau.
Ja. Und wenn die halt in irgendeiner Form nicht der natürlichen Elektrizität, elektrischen Strahlung entspricht, kann uns das ganz schön stören, was normale physiologische Prozesse was ganz normale physiologische Prozesse anbelangt und kann natürlich auch letzten Endes zu wirklich Krankheiten führen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass gemessen werden kann. Außerdem finde ich es mittlerweile auch richtig wichtig und gut, dass man es messen kann, weil es gibt ja viele Skeptiker. Und die werden jetzt einfach dadurch, dass man es messen kann, hörbar machen kann und sowas, die werden dann schon einfach auch noch mal ein bisschen genauer aufgeklärt.
Genau.
So.
Ich finde es, darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Ich finde es prinzipiell sehr gut, wenn Menschen skeptisch sind. Ich selber bin skeptisch. Mhm. Wenn also jemand in mein Schlafzimmer kommen wollen würde und dort Messungen oder wie auch immer etwas einschätzen möchte, was ich weder sehen noch hören noch fühlen kann, dann ist die Skepsis zunächst mal berechtigt, wissen zu wollen, was macht dieser Mensch? Ja? Mit welcher Daseinsberechtigung macht er das? Mit welchem Beweggrund macht er das? Und es ist also da wichtig zu sehen, dass es zum einen einen umweltmedizinischen Hintergrund gibt. Wir sind elektromagnetische Wesen. Wir haben unsere gesamte Zellkommunikation läuft elektrisch. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Gedanke, jede Muskelkontraktion, das ist alles auf elektrischer Basis. Unsere Nerven sind letztendlich wie ganz feine Stromkabel, in denen feine Ströme, feine Spannungen fließen. Und dort gibt es Myelinscheiden, das sind letztendlich Isolatoren, genauso wie wir um ein Stromkabel eben so einen Kunststoffschlauch haben, damit wir keinen Schlag kriegen. Und in dem Moment, in dem diese Myelinscheiden eben nicht mehr existieren, kommt es zu Krankheiten, zum Beispiel MS. Das ist genau
richtig.
Der Punkt.
Und was wir alle kennen, glaube ich, wir haben alle schon mal von einem EKG gehört.
Mhm.
Elektrokardiogramm.
Korrekt.
Da wird nämlich genau das gemessen, ob der Stromverlauf in den Herzzellen regelrecht ist. Und da gibt es dann auch so ein Diagramm dafür. Und dann kann man nämlich sehen, welche Krankheiten der Mensch hat. Und es passiert nicht nur im Herzen, sondern im gesamten Körper. Und also wir machen ja schon viel, wir drei Mädels. Also wir gucken zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Bewegung, zum Thema Essen. Aber manchmal bedarf es auch noch dorthin zu schauen, wo man es nicht vermutet, nämlich an den Schlafplatz, weil dort passiert ganz viel in der Nacht.
Ja, ja, und vor allem auch dahin zu schauen, was man eigentlich ja nicht sieht, weil wir sehen die Strahlung ja nicht und also wirklich was um uns herum ist. Und klar, wenn wir das nicht sehen, dann haben wir es auch nicht so auf dem Schirm. Macht ja auch tatsächlich erstmal Sinn.
Genau.
Vielleicht nochmal in Bezug jetzt gerade Schlafplatz. Für mich war sehr, sehr einleuchtend zu verstehen, dass man, wenn man schläft, dass man ja nicht in Bewegung ist. Jetzt kommt die Bewegungsspezialistin aus mir raus. Und dass man da ja vielleicht sogar auch irgendwie angreifbarer ist für solche Strahlungen. Oder vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an. Was gibt's denn eigentlich so für Strahlungen, die uns so belasten? Und gibt es da eine Kategorisierung in, das ist harmlos und bei den Strahlen, die könnten ein Risiko sein für die Gesundheit?
Das ist eine interessante Frage, die mir häufig gestellt wird.
Okay.
Der Elektrosmog, der klassische Elektrosmog, ist ja ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Elektro und Smog. Smog ist wiederum ein englisches Wort, das sich zusammensetzt aus Smoke und Fog. Na, also Smog ist dann letztendlich ja das, was man in Städten, in Großstädten dann manchmal so sieht, wenn man so ein bisschen in die Ferne schaut und diese Dunstglocke, diese warmende Dunstglocke dann über der Stadt sieht. Vor allem, wenn es wenig Luftaustausch gibt und so weiter. Und Elektrosmog ist einfach ein Kunstwort, das so ein bisschen darstellen soll. All das, was um uns herum wabert, alles, was um uns herum schwirrt, das wir aber in diesem Fall natürlich nicht sehen. Der Elektrosmog setzt sich zusammen aus 5 Teilbereichen. Wir haben elektrische Gleich- und Wechselfelder, wir haben magnetische Gleich- und Wechselfelder und wir haben elektromagnetische Wellen. Genau, das sind 5.
Sind wir bei 5.
Ich kann gerne auch noch ein bisschen erläutern, wo wir die finden oder wie die entstehen.
Ja, sehr
Ich versuche es kurz und nicht so ganz trocken zu machen. Elektrische Gleichfelder bedeutet, es kommt an einer Oberfläche zu einer Ladungstrennung. Das passiert zum Beispiel vor allem im Winter bei trockener Luft, wenn Textilien gerieben werden oder an Textilien trockene Luft entlang streicht. Wir kennen das, wenn wir uns im Winter irgendwelche Klamotten über den Kopf ausziehen.
Genau, dann
knistert.
Hört man es ja sogar. Genau. Ja, genau. Ja.
Das ist ganz typische Elektrostatik, also ein elektrisches Gleichfeld mit mehreren tausend Volt Spannung. Und das heißt, man kann also...
Das klingt viel.
Ja, selbstverständlich. Man kann das also, wenn man es im Dunkeln macht, kann man auch Funken sehen. Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist der eine Punkt.
Was ist denn, wenn man einen Schlag bekommt? Also es passiert manchmal, da fasse ich jemanden an und dann, was ist das?
Genau, das passiert auch vor allem im Winterhalbjahr. Im Sommer passiert sowas nicht, weil wir eben im Sommer eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit haben. Aber bei trockener Luft ist es so, dass wir uns, gerade weil wir eben nicht barfuß laufen, wir laufen nicht barfuß auf der Erde wie unsere Vorfahren, sondern wir haben halt isolierende Schuhsohlen und isolierende Fußbodenbelege und laufen darauf entlang und laden uns daher auf. Mhm. Und wenn wir dann einen Gegenstand anfassen, der besser geerdet ist als wir, dann entladen wir uns. Und das kann eben geschehen an einem Auto, eine Autotür, ne, metallisch, leitfähig. Das kann passieren an einer Türklinke, das kann passieren bei einem anderen Menschen. Mal darauf achten, das passiert vor allem dann, wenn es im Winter besonders kalt und trocken ist.
Okay, ja, dann ist das war häufig so. Elektromagnetische Gleichfeld.
Nee, noch nicht magnetisch, elektrisches Gleichfeld oder auch Elektrostatik
genannt.
Okay. Dann gibt es Wechselfelder. Wechselfelder entstehen, die gibt es in der Natur nicht, die gibt es tatsächlich nur menschengemacht, entstehen daher, weil irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wurde, dass wir unsere Stromversorgung mit Wechselspannung realisieren wollen. Deswegen verändert sich die Polarität in unserem Stromnetz 50 Mal pro Sekunde, deswegen 50 Hertz. sowohl bei der Spannung als auch beim Strom. Das switcht also die ganze Zeit hin und her und dementsprechend werden auch die Felder, die dadurch entstehen, eben Wechselfelder genannt, weil sie sich in ihrer Polarität ändern. Diese Wechselfelder entstehen immer dann, wo, also diese elektrischen Wechselfelder entstehen immer dann, wenn irgendwo elektrische Wechselspannung anliegt. Also das heißt zum Beispiel in unserer Elektroinstallation, in den ganzen Kabeln, die in den Wänden verlegt sind, liegt Spannung an. Das sehen wir so nicht, das fühlen wir erstmal auch nicht. Aber wenn wir einen Finger in die Steckdose stecken, kriegen wir eine gewischt. Also sehen wir, da ist tatsächlich Spannung. Na, da liegt eine Spannung an, wie so ein Bogen, der gespannt ist. Und wenn wir da eben den loslassen, dann knallt es erstmal.
Aber jetzt nicht ausprobieren, gell?
Nein, bitte nicht.
Bitte nicht nachmachen, Ansage.
Genau. So entstehen dann eben elektrische Wechselfelder, die einen biologischen Einfluss haben, die auf uns wirken, die unsere Körperspannung heraufsetzen, die zu einer Vielzahl von biologischen Wirkungen eben führen. Dann gibt es das Gleiche auch, wenn Strom fließt. Wenn Strom fließt, bleiben uns die elektrischen Wechselfelder zunächst mal erhalten, aber es kommen dazu die magnetischen Wechselfelder. Wenn ein Strom fließt, haben wir auch noch magnetische Wechselfelder. Die haben völlig andere Eigenschaften, haben ebenfalls eine biologische Relevanz, sind seit 2002, da kommen wir glaube ich später noch dazu, auch als potenziell krebserregend eingestuft von der Internationalen Krebsforschungsagentur. Und die entstehen eben da, wo Strom fließt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich einen Verbraucher einschalte. Ich schalte also zum Beispiel eine Lampe an oder einen größeren Verbraucher, wie zum Beispiel einen Mixer oder einen Föhn ein Rasierapparat. Also es gibt da verschiedenste kräftige Verbraucher, ein Ofen, genau, oder
Heizdecken
ebenfalls. Genau, auch bei Heizdecken ist das der Fall. Oder ich mache mir was zum Essen warm, ein Induktionsherd oder auch ein Ceranherd oder auch die anderen Herde. Da, wo viel Strom verbraucht wird, da entstehen dann auch magnetische Wechselfelder. So, die haben also wie gesagt völlig andere Eigenschaften. Dann gibt es auch die magnetischen Gleichfelder. Das größte bekannte ist unser Erdmagnetfeld. Wir haben einen Nordpol und einen Südpol. Das heißt, die Kompassnadel richtet sich im Normalfall immer nach diesen Feldlinien aus. Tut es aber nicht immer, weil wir in Gebäuden, in Innenräumen eben sehr viel magnetisiertes Metall verwenden, zum Bauen, zum Beispiel in Betondecken, die Betonarmierungen oder auch Stahlträger. Die werden magnetisiert durch den Herstellungsprozess und durch den Transport. Da kommen also große Kräne mit großen, kräftigen Magneten, die heben diese Stahlträger an. Und dabei magnetisieren die sich und bekommen dann auch einen Nord- und einen Südpol. Das Gleiche haben wir bei Federkernmatratzen. Da haben wir ganz, ganz viele Federkerne. Die sind orthopädisch vielleicht gut, aber die sind aus baubiologischer Sicht weniger empfehlenswert, weil jeder Federkern einen Nord- und einen Südpol hat. Und das entsteht wiederum beim Herstellungsprozess.
Und der Körper, der drauf schläft potenziell, ist total Kirre, weil er gar nicht weiß, wo oben und unten ist.
Weil es keine Richtung gibt. Ich sage immer, ich erkläre das dann immer meinen Patienten, dass eigentlich keine Ordnung gemacht werden kann. Um Ordnung herzustellen, braucht man gerichtete Magnetfelder. Und so sieht es auch im Körper aus. Ja. Und wenn du jetzt auf einer Matratze schläfst, die einfach die Federkerne beinhaltet und du keine Richtung hast, dann kannst du während der Nacht kannst du dich nicht ordnen. Und kannst auch nicht in Ordnung kommen. Und deswegen kommst du auch nicht in Ruhe. Deswegen ist der Schlaf auf einer Federkernmatratze ein ganz anderer als der Schlaf auf einer Nicht-Federkernmatratze. Wenn die dann noch bio ist, meine Güte.
Das geht so auf jeden Fall richtig gut. Gegen den Trend von Boxspringbetten.
Definitiv.
Korrekt.
Definitiv.
Korrekt. Wobei man sagen muss, es ist nicht jedes Boxspringbett und nicht jede Federkernmatratze gleich auffällig. Da gibt es Unterschiede.
Ja.
Es gibt inzwischen sogar Hersteller, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, ihre Federkernmatratzen oder Boxspringbetten durch einen speziellen Herstellungsprozess weniger magnetisch zu machen. Ich habe das schon gemessen. Es ist tatsächlich deutlich besser, wenn auch nicht aus baubiologischer Sicht nicht gut, aber besser.
Weißt du was, Christian? Es gibt sogar Holzfederkerne.
Stimmt.
Das finde ich auch den absoluten Knaller. Das gibt's jetzt auch. Und dann kann es schon wieder spannend werden.
Genau.
Aber für all diejenigen, die sich jetzt fragen, um Gottes Willen, ich habe aber ein Boxspringbett oder ich habe jetzt eine Federkernmatratze, wo ist da der Rahmen der Schädlichkeit? Also auf was sollte man da alles achten? Ist es jetzt wirklich nur die Matratze, die einen nicht schlafen lässt? Oder was ist mit den Wechselfeldern, magnetischen Feldern im Schlafzimmer, im Schlafbereich? Worauf muss man da noch achten?
Es sind ja immer Wechselwirkungen. Also zunächst mal gibt es biologische Wirkungen mannigfaltiger Art durch all diese verschiedenen genannten Felder und Strahlungen. Wobei wir die elektromagnetischen Wellen haben wir unterschlagen. Dann kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
Können wir unterschlagen.
Es ist so, dass der Körper auf all diese verschiedenen Felder und Strahlungsarten reagiert. Allen voran durch die Aktivierung von sogenannten spannungsabhängigen Calciumkanälen und der vermehrten Produktion von Peroxynitrit. Habe ich gut auswendig gelernt?
Sehr gut. Okay. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig jetzt langsam, oder? Aber versuch.
So ein bisschen Hintergrundwissen, damit wir es so ein bisschen einordnen können, ist, glaube ich, ganz gut. Und dann gehen wir gleich in die Tipps über.
Ich versuche das eben nur ganz kurz hier einzuwerfen, dass tatsächlich
Oxynitrit, meine Güte,
all diese Felder eine biologische Wirkung haben, die in Studien eben mehrfach gezeigt werden konnte. Mhm. Um auf deine Frage nochmals zurückzukommen, welche Felder oder welche Faktoren wichtiger oder biologisch relevanter sind als andere, die kann man pauschal nicht beantworten. Aus dem einfachen Grund, es ist immer eine Wechselwirkung. Eine Wechselwirkung der verschiedenen Faktoren. Es ist aber auch so, dass jeder Mensch mit seiner, ich sage jetzt mal, Sollbruchstelle reagiert. Also mit seinem schwächsten Punkt. Der eine bekommt vielleicht Kopfschmerzen, der andere bekommt vielleicht Schlafstörungen, der dritte hat wiederum völlig andere Symptome. Und wenn dort im Vorfeld bereits einige Dinge anliegen, ja, im Umweltmedizinischen spricht man ja von dem berühmten Fass, das dann irgendwann mal überlaufen kann. Das heißt, er hat vielleicht eine Schwermetallbelastung, er hat vielleicht eine chronische Infektion, er hat vielleicht irgendwo noch einen Entzündungsherd, Zahnherd, Kieferherd. Und all diese Dinge kommen dann zusammen und der letzte Tropfen kann dann zum Beispiel ein Teilbereich oder mehrere Teilbereiche im Wechselspiel des Elektrosmogs sein, sodass dann Symptome auftreten. Ja, das ist also immer ganzheitlich zu sehen. Und um ganz kurz noch auf diese Frage oder auf den Teil der Frage zurückzukommen, Boxspringbetten oder Federkernmatratzen, wo setzt man da an? Bei einem schwerkranken Mensch schaue ich als baubiologischer Messtechniker viel strenger hin, als bei jemandem, der sagt, ich möchte mir etwas Gutes tun, ich möchte präventiv versuchen, Belastungen zu reduzieren, um einfach meinen Organismus zu entlasten. Bei einem kranken Mensch, bei einem alten Mensch, bei einem sehr jungen Menschen ist man dort strenger, weil die Kompensationsmechanismen noch nicht so ausgeprägt sind, wie dann bei einem gesunden Erwachsenen. Also muss man immer ein bisschen unterscheiden.
Oder nicht mehr bei einem alten Menschen.
Ja, korrekt. Klar, das macht Sinn. Was du gerade gesagt hast mit, es ist immer eine Wechselwirkung, ist immer so das Zusammenspiel von ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren. Wäre das vielleicht auch so eine Kritik, die du an der Wissenschaft und an der Studiengrundlage vielleicht stellen würdest? Weil so der Grundtenor ist ja schon eher, naja, es ist zwar alles nicht ganz so klar, aber tendenziell eher nicht gefährlich.
Gut, es hat natürlich auch noch eine Vielzahl von anderen Gründen, dass etwas kontrovers diskutiert wird. Es gibt dort immer gewisse Interessen oder Interessenskonflikte.
Ja.
Jeder ist sich selbst der Nächste. Und dementsprechend sollte jeder, der vorsorglich oder therapiebegleitend aktiv werden möchte und solche Faktoren sich ansehen lassen möchte, messen lassen möchte, sie verbessern, minimieren, optimieren lassen möchte, eben schauen, was kann er ausgehend vom eigenen Schlafplatz und an den anderen Daueraufenthaltsplätzen, die er eben so tagsüber besucht und wo er sich am meisten aufhält, was kann jeder für sich dort tun? Mhm. Aber ja, es ist natürlich sowohl in den Studien so, dass dort immer nur Einzelfaktoren beobachtet werden. Mhm. Natürlich auch das Ganze unter Laborbedingungen, oftmals auch bei gesunden Menschen, nicht bei kranken Menschen. Mhm. Viele dieser Studien werden bei jungen, gesunden Menschen durchgeführt oder mit jungen, gesunden Menschen durchgeführt. Und es ist auch so, dass ganz häufig eben geschaut wird, gibt es eine direkte Wirkung bei diesen Menschen? Es wird nicht geschaut, gibt es möglicherweise eine zeitversetzte Wirkung? Es ist ein sehr komplexes Thema.
Ja. Und die Langzeitauswirkungen fehlen da, ja, total. Vor allem, weil es ja auch gerade erst alles so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren so zunimmt mit neuen Laptops und Handys und generell Smartphones. Und das ist ja alles eine ganz andere Belastung wie vor halt 20 Jahren.
Stimmt.
Vor allem, man kann ja auch noch gar nicht wirklich sagen, ob es langfristig irgendeine Folge gibt, weil wir sie ja alle noch nicht so richtig kennen. Oder gibt es da schon andere News, die ich noch nicht habe?
Es gibt Studien von schwedischen Onkologen, die dort weltweit führend sind in dem Bereich der Mobilfunkforschung, die zeigen, dass es in den ersten 20 Jahren der regelmäßigen und häufigen Nutzung dazu, das wird so definiert, dass häufige Nutzung mehr als, ich glaube, 30 Minuten pro Tag, mehr als 30 Minuten Handytelefonat pro Tag.
Also
das war anfangs in den 90er Jahren, als es eben noch keine Flatrates gab und die Handytelefonate sehr teuer waren und man sich aus finanziellen Gründen eben immer kurz gefasst hat, das war damals schon ein Vielnutzer. Mhm. Das hat sich heute natürlich völlig verändert. Aber so wurde das eben definiert und diese Studien haben gezeigt, dass in den ersten 20 Jahren es ungefähr zu einer Verdoppelung des Hirntumorrisikos kommt bei einigen gewissen Hirntumorarten, Gliomen und Acousticusneurinomen. Und
das ist schon eine Ansage eigentlich, ne?
Korrekt, aber ab dem 20. und dem, also zwischen dem 20. und dem 25. Jahr ist diese Kurve dann steil angestiegen bis zum achtfachen Risiko. Hui. Also das sind zumindest meine Informationen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich kann da auch gerne nochmal nachschauen.
Okay, das heißt, da kann man eigentlich schon einen Zusammenhang zwischen Handy am Kopf und den Tumoren im Kopf bilden.
Korrekt. Also im letzten Jahr ist eine Studie veröffentlicht worden von britischen Forschern. Da war es dann so, dass multiforme Glioblastome insgesamt zugenommen haben in den letzten 20 Jahren, zwischen 1995 und 2015. Mhm. Aber interessanterweise die stärkste Zunahme, also fast schon eine exponentielle Zunahme im Bereich des Frontalen und des, wie heißt das Ding, Seitenlappen im Gehirn, also der seitlichen Lappen und des Frontallappens, also Frontal Lobe und Side Lobe heißt auf Englisch. Mhm. Und genau in diesen Bereichen war das eben am stärksten, die Exposition. Also nicht irgendwie im inneren oder im hinteren Gehirn. Also immer die Frage, kann es zusammenhängen damit, dass die Antenne bei Handys oftmals im oberen Bereich des Handys ist und wir es uns ans Ohr halten? Es deutet zumindest vieles darauf hin, dass wir es ernst nehmen sollten, dass wir es sehr ernst nehmen sollten. Wir haben Latenzzeiten von 20, 30 Jahren. Wir wissen da noch gar nicht, was auf uns zurollt. Aber man kann ganz, ganz viel tun, um die persönliche Exposition um mindestens 90-95% zu reduzieren. Sprechen wir sicherlich gleich noch darüber. Jeder kann sehr, sehr viel tun und das Ganze fast ohne finanziellen Aufwand. Das ist das Schöne daran.
Das ist die gute Nachricht.
Ja.
Für diese Podcast-Folge. Also es lohnt sich weiter dran zu bleiben, aber vielleicht fragst du dich ja jetzt auch da draußen, genauso wie ich, was genau passiert eigentlich, wenn Strahlung in uns wirkt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich brauche vielleicht ein Bild dafür. Was passiert da? Also da ist eine Strahlung, die umgibt mich, die umgibt alles. Wir haben eine Erdanziehung, überall ist etwas und das richtet sich aus. Aber was passiert da in meinem Körper? Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert mit den Molekülen? Oder hat es was damit zu tun, dass wir aus Wasser bestehen? Oder wie ist da der Zusammenhang? Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz so ganz allgemein drauf eingehen.
Also um zurückzukommen auf das sehr stark auf diese vermehrte Erhöhung von Peroxynitrit durch diese spannungsabhängigen Calciumkanäle.
Wow!
Dieses Peroxynitrit ist eben ein Stoff, der sehr reaktionsfreudig ist und der dementsprechend sowohl zu einer Lipidperoxidation führt, also das heißt zu einer Schädigung der Zellmembrane, die ja aus Lipiden bestehen, aber auch zu DNA-Schäden sowohl im Zellkern als auch in den Mitochondrien, die eben sehr wichtig sind für die Energiebereitstellung, Stichwort ATP und so weiter, als auch eine Veränderung des Energiestoffwechsels. Also das heißt, das ist ein Wirkmechanismus, der tatsächlich zu DNA-Schäden führen kann, der zu Chromosomenbrüchen wohl führen kann, indirekt, nicht wie ionisierende Strahlung, die direkt zu Chromosomenbrüchen führt, sondern indirekt, aber dennoch zu Chromosomenbrüchen führt. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass also der Vergleich zwischen ionisierender Strahlung, also zum Beispiel Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung, und Mobilfunkstrahlung, also der sogenannten nicht ionisierenden Strahlung, so sich geäußert hat, dass die ionisierende Strahlung zu Chromosomenbrüchen geführt hat, nach einer Vielzahl von Lungenröntgen, aber es auch nach einer 24-stündigen Bestrahlung mit Mobilfunkwellen, Mobilfunkstrahlung zu Chromosomenbrüchen geführt hat.
Sind es dann auch diese Strahlung, die eingestuft wurden als krebserregend oder als möglich krebserregend?
Korrekt. Okay. Also die IARC, die Internationale Krebsforschungsagentur, hat im Jahr 2002 die eingangs genannten magnetischen Wechselfelder als potenziell krebserregend eingestuft und im Jahr 2011 die elektromagnetischen Wellen. Ganz kurz noch Einwurf, elektromagnetische Wellen, da haben wir vorhin nämlich, die haben wir kurz unterschlagen.
Nummer 5.
Elektromagnetische Wellen sind all die Funkwellen, die wir nutzen, um zu kommunizieren. Das heißt, all das, was durch die Luft schwirrt. Die Wechselfelder, die elektrischen und magnetischen Wechselfelder, sind leitungsgebunden. Das heißt, wir haben das in Stromkabeln, wir haben das in Geräten, wir haben das in den Hochspannungsleitungen zum Beispiel oder in Erdleitungen. Da haben wir also auch elektrische und magnetische Wechselfelder. Sobald eine gewisse Frequenz überschritten wird, wir reden da also von Frequenzen irgendwo im Bereich von 30 Kilohertz, dann verlassen diese Wellen die Leitung und werden quasi in den Raum abgestrahlt. Das bedeutet, das elektrische und das magnetische Feld verschmelzen zu einer elektromagnetischen Welle und verlassen die Leitung. Und damit kann man dann also eine Sendeantenne, ich sage jetzt mal, füttern.
Also um uns herum ist es jetzt gerade auch, ja? Alles voll.
Genau.
Komplett. Es ist einfach alles voll.
Ja.
Es ist alles voll. Es gibt also einen großen Frequenzbereich, der evolutionstechnisch gesehen völlig frei war. Völlig frei von irgendwelcher Strahlung.
Bis dann auf kam der Mensch und hat gesagt,
genau, der dachte, da ist noch frei, das nehmen wir dann zur Kommunikation.
Nehmen wir uns jetzt auch noch
und die elektromagnetische Strahlung, also diese Funkstrahlung, hat zugenommen in den letzten 20 Jahren um eine Quintillion.
Um das eine was?
Eine Quintillion.
Könnt ihr noch folgen?
Das ist eine 10 mit 18 Nullen oder eine 1 mit 18 Nullen.
Wow,
nagelt mich bitte nicht fest.
Wow. Okay. Gut. Das ist das.
Nee, gut
das
ist erstmal, es, nein, nee, gut ist es gut, nicht, aber das gut, ist, dass wir es wissen. Ja,
und dass wir uns dessen bewusst werden, weil was wir nicht sehen, heißt nicht, dass es nicht da ist oder dass es vielleicht nicht schädlich sein kann. Und ich glaube, da muss jeder für sich auch selbst ein bisschen einordnen, okay, was möchte ich jetzt tun? Aber man sollte sich wenigstens mal darüber Gedanken machen und nicht direkt pauschal sagen, ach Gott, die Mikrowelle, die macht doch nichts. Übrigens, was machen Mikrowellen?
Mikrowellen sind, die machen das Essen warm.
Ja, okay.
Zunächst mal, das ist die gewünschte Wirkung, genau. Dann gibt es natürlich noch eine Nebenwirkung, wie häufig im Leben. Mikrowellenherde sind so gut wie nie ganz dicht. Die müssen dicht sein, einigermaßen dicht, sodass man, wenn man vor dem Mikrowellenherd steht, nicht warm wird oder keine Verbrennungen davon trägt, ja. Aber Mikrowellenherde haben immer eine gewisse Leckstrahlung, mal mehr, mal weniger. Das heißt, nachdem ich das ein paar Mal gemessen habe, ist es so, meine Oma hat noch eine Mikrowelle, meine Eltern nicht, wir auch nicht. Meine Oma hat noch eine, die findet das toll. Und immer, wenn sie dann dort in der Küche steht und sich da irgendwas warm macht, dann halte ich Abstand. 2, 3, 4 Meter, ich gehe weg von dem Ding.
Ach krass, okay. Ja. Und wie sieht's dann,
warum?
Weil die Leckstrahlung so stark ist, dass sie mit den gewöhnlichen Quellen für elektromagnetische Strahlung, die wir hier so normalerweise um uns herum haben, ein Schnurlostelefon oder ein WLAN-Router, eigentlich bezüglich der Stärke oftmals nichts mehr gemein haben, sondern deutlich stärker sind. Also die Leckstrahlung ist deutlich stärker, die elektromagnetische Leckstrahlung ist stärker als das, was wir ansonsten um uns herum haben.
Okay. Okay, und was macht es tatsächlich mit dem Essen, was in der Mikrowelle ist? Macht es damit was?
Da werden die Atome und Moleküle zum Schwingen angeregt und dadurch entsteht eben Wärme.
Aber also kann man auch sagen, ich habe das irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass quasi die Nahrung, die quasi erwärmt wurde durch die Mikrowelle, an Nährstoffen verliert.
Ich habe davon gehört, aber da bin ich nicht der Fachmann. Okay. Petra, weißt du was darüber?
Naja, wenn eine Nahrung erhitzt wird und da sind zum Beispiel Vitamine drin oder Eiweiße drin, die werden dann schon verändert. Aber das findet auch statt im ganz normalen anderen Kochprozess. Ne?
Okay, gut, dann kann man das nicht auf die Mikrowelle schieben.
Also mir sind keine Studien bekannt, die da...
Also wir wissen noch nicht wirklich viel darüber im Übrigen. Und ich denke immer, solange man nicht weiß, dass es nicht schädlich ist, sollte man die Finger davon lassen. Das ist meine Devise.
Ja, vielleicht wollen wir mal darauf kommen,
weil uns wird jetzt gerade erschreckend bewusst, wahrscheinlich auch allen Zuhörern, dass uns das ja unfassbar stark umgibt in unserem alltäglichen Leben. Vielleicht wollen wir nach und nach mal so ein bisschen zu den praktischen Beispielen kommen. Ganz egal, wie diese Strahlungen und Wellen so heißen, wo finden wir sie und wo sind sie ein Risiko? Also sprich, auf welche Werte sollten wir achten?
Werte, du meinst Messwerte?
Messwerte oder auch wo sollte man nachschauen oder wo schaust du zuerst nach, wenn du misst? Genau. Was sind so deine Top-Bereiche?
Hast du ja vorhin schon mal gesagt, gell?
Also zunächst mal immer,
der
Schlafplatz. Erstmal der Schlafzimmer.
Ja. Okay. Genau.
Denn es ist so, dass wir uns dort zum einen sehr lange aufhalten. Es gibt keinen anderen Ort, an dem sich der Mensch länger aufhält. Das sind 8 Stunden durchschnittlich, 8 Stunden pro Tag. Das ist, wenn man das hochrechnet, ein Drittel unseres Lebens. Das heißt, ich beginne immer am Schlafplatz. Ich schaue mir am Schlafplatz die verschiedenen physikalischen Faktoren an, die verschiedenen Bestandteile des Elektrosmogs, aber auch die Radioaktivität und andere Dinge. Und anhand der Messwerte sehe ich, ob es Auffälligkeiten gibt. Und wenn es Auffälligkeiten gibt, gehe ich den Auffälligkeiten nach. Und ich versuche, die Ursachen festzustellen. Und wenn ich die Ursachen festgestellt habe, ist dann der nächste Schritt, was kann man dagegen tun?
Okay, was könnten die Ursachen sein? Also jetzt einfach, sag ich mal, nur eine Steckdose oder sind es auch andere Komponenten?
Die Steckdose, ja. Mhm. Die Leitung, die in der Wand ist, wenn wir bei den elektrischen Wechselfeldern bleiben, ja. Alles, was in der Steckdose steckt, auf jeden Fall. Das heißt, eine Nachttischlampe führt ja dann dazu, dass das Kabel, also wenn ich das Kabel der Nachttischlampe in die Steckdose stecke, dann steht das Kabel unter Spannung. Je nachdem, wie der Stecker drinsteckt in der Steckdose. In Deutschland kann man das ja auf 2 Arten, also entweder so rum oder so rum, die sogenannte Virumität. Ne? Die Virumität ist nur ein Wortspiel. Die Virumität des Netzsteckers.
Ich bin auch Vir.
Aber nicht wirklich ein Begriff.
Ist ein Wortspiel.
Okay, alles klar.
Nee, wir nennen es in unserer Branche die Virumität.
Ja.
Also je nachdem, wie rum ich diesen Stecker, kann man sich gut merken, ne?
Ja.
Je nachdem, wie dieser Stecker in der Steckdose steckt, habe ich, und bei vielen Nachttischlampen gibt es da so einen Zwischenstecker, irgendwo mitten im Kabel, steht entweder das Kabelstück von der Steckdose bis zu diesem Zwischenschalter unter Spannung, oder aber, wenn es andersrum drin steckt, das gesamte Kabel, beziehungsweise inklusive der Lampe. Und dann ist natürlich der Feldverursacher, die Feldquelle deutlich größer und das resultierende Feld deutlich kräftiger.
Okay, wow.
So. Und es stört
also
den
einfach
Schlaf.
Ausstecken?
Korrekt. Und ausstecken andersrum ist eine Möglichkeit. Das kann ich natürlich abends machen.
Stecker ziehen.
Ich kann aber auch den Stecker ziehen. Klar. Wenn jetzt aber der Stecker irgendwie so verbaut ist, dass man nicht rankommt, hat man immer noch eine Möglichkeit. Und zwar, es gibt sogenannte Funksteckdosen. Und bei dem Wort Funk bitte nicht erschrecken, denn das ist tatsächlich nur momentaner, punktuell entstehender Funk, wenn man das Knöpfchen auf der Fernbedienung drückt und eben kein Dauerfunk, kein Dauerstrahler, der biologisch relevanter ist. Und mit einem solchen Funkstecker kann ich dann also mit einer Fernbedienung dafür sorgen, dass diese Steckdose oder dieser Funkzwischenstecker die Spannung durchlässt oder nicht durchlässt. Das heißt, ich kann dann direkt an der Steckdose sozusagen einen Cut machen und der Rest steht nicht mehr unter Spannung, die Feldquelle wird kleiner, die biologische Relevanz dieses Feldes ist dann dementsprechend geringer.
Ja, wie schön. Dann heißt es, wir können eine Nachttischlampe am Bett haben, wir können lesen, wir müssen nur, bevor wir dann einschlafen, auf diese Fernbedienung drücken. Und dann haben wir zumindest da keine Spannung mehr.
Ein geringeres, deutlich geringeres resultierendes elektrisches Wechselfeld in den meisten Fällen. Das ist als Sofortmaßnahme, wo man nichts falsch machen kann, auf jeden Fall zu empfehlen.
Okay.
Wo schaust du noch nach?
Wenn man es noch einen Schritt weiter treiben möchte und sagen möchte, ich möchte aber wissen, ob da nicht noch andere starke Verursacher sind, dann macht es Sinn zu messen und zu sehen, wie hoch sind zum Beispiel diese elektrischen Wechselfelder, die aus der Elektroinstallation kommen. Und wenn ja, macht es Sinn, Sicherungen auszuschalten? Oftmals ja. Wenn ich eine Messung durchgeführt habe und weiß, welche Stromkreise das für diesen Schlafplatz sein sollten. Das ist nämlich nicht immer gesagt, dass mit dem Ausschalten der Schlafraumsicherung eine Verbesserung eintritt. Oftmals tritt auch eine Verschlechterung ein. Durch Wegfall von verschiedenen Kompensationseffekten. man muss dort ein bisschen differenzieren. Aber wie gesagt, mit dem Ziehen des Steckers der Nachttischlampe macht man sicher nichts falsch und es ist in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen eine Verbesserung. Oftmals reicht das aber nicht aus, um unter die biologisch relevante Schwelle zu kommen. Da muss man Messungen durchführen und dann zusammen mit einem Elektriker oder durch Schalten der Sicherungen dann eben dort ursächlich nochmals weiterarbeiten. Wo schaue ich noch? Wenn ich mir magnetische Wechselfelder anschaue, dann liegt das häufig daran, also wenn dort Auffälligkeiten sind, die sind weniger häufig anzutreffen als die elektrischen, muss man sagen, aber wenn sie auftreten, dann sind das häufig Trafos. Trafos sind Steckernetzteile, die in der Steckdose stecken, das können Handy-Ladegeräte sein, das können aber auch zum Beispiel elektrisch verstellbare Lattenroste sein, die eben dort auch einen Motor haben, der unter Spannung steht. Das kann zu kräftigen lokalen magnetischen Wechselfeldern führen. Wenn ein Bett zum Beispiel mit dem Kopfende an einer Wand steht, wo wir direkt dahinter Kompressoren haben, wie zum Beispiel einen Kühlschrank oder einen Sicherungskasten, einen sogenannten Haupt- oder Unterverteiler, wo wir dort eben dann dort Ferraris-Zähler haben, also diese Stromzähler, diese klassischen, oder generell einfach nur Steigleitungen zwischen verschiedenen Stockwerken, genau, und dann fließt da viel Strom daran vorbei.
Oder ein Nachbar, der
nachts, was auch immer, ne?
Stimmt, oben und unten, das muss so man ja auch noch beachten, wo man wohnt.
Überall da, wo Strom verbraucht wird, fließt dann dementsprechend Strom. Wenn ich nahe dran bin an diesem Stromkabel, ist dann dort ein kräftiges magnetisches Wechselfeld.
Aber trotzdem jetzt keine Panik, weil auch denen kann man leicht ein Stoppschild vorhalten. Es gibt einfache Abhilfen, die ja, Gott sei Dank auch nicht mehr so teuer sind. Also ich denke, das ist auch nochmal ein Riesenthema. Das sehe ich immer bei meinen Patienten, wenn ich sage, also ich bin unbedingt dafür, dass sie ihren Schlafplatz baubiologisch untersuchen lassen. Und dann kommt als nächste Frage, wie, muss ich jetzt mein Haus vielleicht verkaufen oder meine Wohnung oder muss ich umziehen? Da sage ich, vielleicht war das früher mal so ein Ratschlag von einem Baubiologen. Heutzutage gibt es ganz viele Abhilfen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal sagst, weil eine Sache ist mir noch wichtig, also warum ich auch dich gerne bei meinen Patienten habe, die dementsprechend vielleicht ein gesundheitliches Problem haben und die sich nicht leisten können, auf so einem Schlafplatz zu schlafen, ist, dass wir nachts für solche Einflüsse wesentlich empfänglicher sind als tagsüber. Hat was damit zu tun, Mira, wie du das gesagt hast, wir bewegen uns zum einen nachts nicht, also wir drehen uns zwar bis zu 26 Mal, aber trotzdem bewegen wir uns jetzt nicht so, wie wir das tagsüber tun. Und außerdem ist ein ganz anderer Anteil unseres vegetativen Nervensystems aktiv, nämlich der Parasympathikus mit dem Vagusnerv. Und der ist eigentlich eher dafür da, nach innen gekehrt alles zu reparieren, währenddem wir jetzt gerade, weil wir gerade jetzt diesen Podcast machen, sehr Sympathikus bestimmt sind. Also wir sind wach, hellwach und haben dadurch so ein ganz selbstverständliches Schutzschild um uns herum gebaut. Und das haben wir nachts nicht. Deswegen ist mir dieser Schlafplatz so unheimlich wichtig. Also für meine Patienten, für euch, für dich natürlich auch und natürlich auch für mich, weil der muss sauber sein. Vieles andere können wir vielleicht handeln, aber den Schlafplatz, dem sind wir tatsächlich ausgeliefert.
Ausziehen muss sicherlich in den allermeisten Fällen niemand. Das ist die gute Nachricht. Also vielleicht, ich weiß, es ist eine Angst, die tatsächlich da so ein bisschen im Raum steht, ne, einen Baubiologen ins Haus zu lassen. Der findet ja immer was. Mhm. Er meint es ja gut, aber dann auszuziehen. Nein, man muss nicht ausziehen. Wir können in 95% der Fälle davon ausgehen, dass wir mit relativ einfachen Mitteln, mit pragmatischen Methoden rund 90-95% der Auffälligkeiten, der biologisch relevanten Faktoren, ja, reduzieren können. Also eine 90-95%ige Reduktion durch relativ einfache Maßnahmen ist der Regelfall.
Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, um so ein bisschen auf die Praxistipps zu kommen. Denn der liebe Christian war auch schon in meinem Schlafzimmer, wie gesagt. Und da gab es auch einige Geräusche, die da aus den diversen Messgeräten kamen. Also es war nicht ganz so einfach. Und auch auf den ersten Blick nicht der optimalste Schlafplatz. Und ich war auch sehr beunruhigt. Allerdings gibt es dafür Lösungen. Das heißt beispielsweise konnten wir einmal eine Wand mit einer Abschirmfarbe streichen. Es gibt da spezielle Farben, das können wir auch gerne verlinken, wenn ihr da Interesse habt. Oder wir können das auch nochmal unten aufschreiben, wo man die beziehen kann, wie viel sowas kostet ungefähr. Damit kann man streichen und das wird dann, ich kann es nur ganz laienhaft jetzt erklären, mit einem bestimmten Stück Kabel dann wieder irgendwie geerdet in die Steckdose. Bitte korrigiere mich, wenn das jetzt völlig falsch war, aber da gibt es auf jeden Fall eine Erdung. Und da kann man dann ganz normal wieder drüber streichen. Keiner hat es gesehen und alles ist super. Das ist eine Maßnahme gewesen. Dann gab es bei uns Abschirmstoffe. Da konnten wir dann unter unserem Bett, einfach unter die Matratze, einen Stoff legen, ganz unkompliziert, der ist dann auch geerdet, also da wurden wir dann quasi von unten geschützt, von unseren Nachbarn, die da diverse Felder verursacht haben, durch ihre Schnurlostelefone und was auch immer die hatten. Was war noch? Stoffe, Farbe, dann ganz allgemeiner Praxistipp war von dir, sowieso WLAN aus die Maus, also keine Strahlung.
Des Nachts, ne?
Zumindest nachts, korrekt.
Zumindest nachts, wenn man es nicht braucht, am besten oder optimalerweise natürlich auch sonst versuchen zu vermeiden. Ganz wichtig war auch, das Handy hat auch im Schlafzimmer nichts zu suchen.
Es sei denn, es ist im Flugmodus.
Genau, ja. Flugmodus ist dann die Alternative, wenn man es als Wecker zum Beispiel benutzt. Genau. Aber dennoch habe ich irgendwie ein komisches Gefühl, das darf niemals irgendwie in Kopfnähe liegen. Da kriege ich irgendwie mittlerweile Panik. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht die neuesten Geräte lassen da dann doch irgendeinen Sendungsmodus zu.
Tun sie.
Und da ist ja dann auch schon wieder die nächste Baustelle offen, also möglichst irgendwie vermeiden.
Ja.
Und was war denn noch so ein Tipp? Ich glaube, da gab es noch einen anderen Tipp, weil ich relativ viel zu Hause arbeite. Das hatte was mit dem Stecker zu tun von meinem Ladegerät, von meinem Laptop, weil ich nämlich, klar, natürlich war mein Laptop wieder leer und dann muss ich schnell eine E-Mail und hin und her und schreibe irgendwas und währenddessen lade ich natürlich meinen Laptop kurz, weil sonst geht das ja nicht und dann steckt halt der Stecker in der Steckdose am Laptop und ich schreibe da dran und auf einmal hat so ein komisches, so ein Feld gegeben, und da habe ich schon so gedacht.
Hat der Christoph gemessen, der Christian gemessen.
Aber dann gab es ja auch den Tipp, niemals am Laptop arbeiten, während er angeschlossen ist oder abhängig ein spezielles.
Abhängig vom Laptop.
Okay, bei meinem war es.
Das hat was mit dem Kabel zu tun, Christian.
Genau, das Kabel oder der Stecker. Jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt bist du dran. Also, das waren, glaube ich, noch alle.
Ganz
Tipps,
kurz
die
ich muss
zusammen.
Ich da einhaken bei dem Thema der Abschirmfarben. Abschirmfarben oder andere großflächige Abschirmmaßnahmen, wenn sie denn notwendig sein sollten, das ist nicht gesagt, dass das notwendig ist, es ist manchmal notwendig. Oftmals bekommt man solche Auffälligkeiten aber auch ohne solche Maßnahmen hin. Alle großflächigen Abschirmmaßnahmen müssen geerdet sein, wenn sie leitfähig kontaktierbar sind. Es gibt verschiedene Stoffe, manche sind leitfähig kontaktierbar, andere nicht. Also es gibt.
Was bedeutet das? Ich weiß nicht.
Das bedeutet, dass die einen. Also die funktionieren alle. Entweder, ich muss anders anfangen, entweder durch ein Reflexionsprinzip. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Baumwollstoff, in den ganz feine Metallfäden eingewebt sind. Mhm. Diese Metallfäden hängen nicht zusammen, sind aber ganz, ganz, sind ganz fein, auch nur unter dem Mikroskop sichtbar und reichen aus für eine Reflexion der eintretenden Mobilfunkstrahlung. Es gibt andere Stoffe, die haben eben nicht mehr diese Baumwollfäden um die Metallfäden herum, sondern es ist zum Beispiel ein versilbertes Polyamidgewebe. Das heißt, die leitfähige Schicht ist außen. Die müssen anders behandelt werden. genauso wie auch Farben anders behandelt werden müssen. Ich kann zum Beispiel, wenn eine Hauswand abgeschirmt werden soll, weil ich dort in nächster Nähe einen Mobilfunksender habe und nachts eben eine geringere Emission, eine geringere Exposition haben möchte, dann kann ich das auch mit Abschirmfarbe machen. Diese Farbe hat einen sehr hohen Graphit- und Carbonfaseranteil und dieses Graphit und Carbon reflektiert dann die eintretende Strahlung. Okay. Übrigens schirmen wir uns täglich ab, ohne es zu wissen. Das machen alle von uns. Wir alle haben Kleidung an, mit der wir zum Beispiel vor UV-Strahlung geschützt sind, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Wir kriegen Sonnenbrand nur an den unbedeckten Stellen. Da sehen wir, eine Abschirmung funktioniert. Stimmt. Das ist
ein Beispiel, um das zu verstehen. Ja.
Klar, das ist eine elektromagnetische Welle deutlich höherer Frequenz, die eben durch Kleidung oder einen Sonnenschirm oder eine Markise oder durch Sonnencremes etc., die ja auch reflektierende Bestandteile enthält, abgeschirmt wird. Also ein Abschirmmaßnahmen, wenn man so möchte. Diese Farben werden in dem Moment, in dem sie aufgebracht werden auf die Wand, zu einem Teil der Elektroinstallation. Das bedeutet, ich kann diese Farben nicht in jedem Haus verwenden. Das ist abhängig von der Art der Elektroinstallation.
Ah, okay.
Und das sollte tatsächlich, bevor ich eine solche Farbe großflächig anbringe, von einem Elektrofachbetrieb geprüft werden, damit sie geerdet werden kann. Damit sie, oder es muss geklärt werden, ob sie überhaupt geerdet werden darf. Na, sie muss es aus Personenschutzgründen, aber sie kann es nicht in jedem Fall. Deswegen sollte man vorher schauen, ob man sie erden kann. Und nachher muss man eben schauen, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten außer einer solchen Farbmaßnahme, einer Abschirmmaßnahme mit Abschirmfarbe.
Christian, wie sieht es denn eigentlich aus? Weil es gibt doch die Moskitonetze, so nenne ich sie immer. Ja. Also ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit, wenn man jetzt nicht ganz groß was machen will, Moskitonetz von oben um das Bett herum, unten auch noch was hingelegt und dann ist man eigentlich zumindest, was den Schlaf anbelangt, erstmal befreit. Ist natürlich nicht so wirklich, nicht für jeden Menschen der Traum, unter einem Moskitonetz zu schlafen, aber scheint doch zu gehen, gell?
Kann auch romantisch sein vielleicht.
Kann auch romantisch sein. Ja.
Wenn jemand dann tatsächlich, also wenn man eine Messung durchführt, man Auffälligkeiten feststellt und die Ursachen lokalisiert hat, muss man im individuellen Fall entscheiden, reicht es, dort ursächlich zu arbeiten? Kann ich ursächlich arbeiten? Ist es mein Schnurlostelefon, das direkt auf der anderen Seite der Wand steht und das 24 Stunden gepulste Strahlung abgibt? Kann ich das möglicherweise so einstellen, die moderneren Schnurlostelefone haben einen solchen Eco-Deck-Modus oder Eco-Modus Plus oder Full-Eco-Modus, heißt je nach Hersteller immer verschieden, dann stelle ich diesen Modus eben ein, ich aktiviere diesen Modus und das bedeutet dann, dass diese Basisstation, nicht die Mobilteile, sondern die Basisstation ist die, die tatsächlich dauernd eine Sendeleistung oder eine Sendeaktivität hat, dann strahlt die nur noch, wenn ich telefoniere und eben nicht 24 Stunden. Ich kann also ursächlich arbeiten. Das gleiche kann ich bei meinem Handy, bei meinem Smartphone. Ich schalte es nachts in den Flugmodus, halte trotzdem nochmal 30, 40 Zentimeter Abstand dazu, weil auch dadurch, dass Batterieströme fließen, es eben magnetische Wechselfelder hoher Frequenz dort gibt, die entstehen. Ich kann einen WLAN-Router nachts durch eine Zeitschaltung, durch eine Programmierung im Menü so einstellen, dass erstens es nachts ausgeschaltet wird. Ich kann aber auch bei ganz vielen Routern einstellen, dass die Sendeleistung massiv heruntergesetzt wird. Das merke ich beim Surfen nicht. Die Geschwindigkeit ist die gleiche, aber die Strahlenbelastung ist eine völlig andere.
Ah, okay. Ja,
bis zum Faktor 10 oder mehr kann man das reduzieren. Und wenn super. All diese Dinge nicht ursächlich in den Griff zu bekommen sind, wenn man also dort Strahlungsquellen hat, die nicht in unserem Bereich liegen, außerhalb der Wohnung oder bei Nachbarn, die vielleicht so glücklich sind mit ihrem Schnurlostelefon, dass sie kein anderes möchten, weil es so gut in der Hand liegt. Ich hatte mal einen Nachbarn, der genau diese Aussage getroffen hat. Ich möchte mir von dir kein neues schenken lassen, das einen Eco-Modus hat, weil meines so gut in der Hand liegt. Sei es drum. Man kann in solchen Momenten tatsächlich schirmen, durch verschiedene Schirmmaßnahmen, aber auch, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel durch einen solchen Abschirmbaldachin.
Ganz genau, das hört sich ein bisschen besser an. Baldachin ist doch viel schöner als Moskitonetz, meine Güte.
Klingt noch romantischer.
Was habe ich da gesagt? Viel romantischer.
Baldachin ist 2 in 1.
Stimmt.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Das auch stimmt. Also man gut. hat natürlich dann den Schutz vor Insekten, auch wenn das nur eine Begleiterscheinung ist.
Es wäre dann eigentlich eher dann die Symptombehandlung, wie wir sagen würden. Aber letzten Endes auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn es denn so weit wäre und wir was machen müssten.
Wenn es sinnvoll ist, ist das definitiv eine mögliche Maßnahme, die ich auch hin und wieder dann empfehle.
Also du warst ja jetzt noch nicht in meinem Schlafzimmer gewesen.
Nee, bis jetzt noch nicht.
bis jetzt noch nicht. Wird sich vielleicht noch ändern. Ich habe nämlich gerade schon so ein bisschen überlegt, okay, was habe ich denn bei mir drin und was kann ich jetzt direkt umsetzen? Unter anderem Stecker rausziehen, WLAN benutze ich vom Nachbarn momentan noch. Es geht dann vielleicht nicht. Was habe ich noch bei mir? Ich habe einen Teppich, ich habe einen Pax-IKEA-Schrank, ich habe einen Sessel da stehen und eine alte Kommode von meiner Oma. So.
Mira wird schon hellhörig, als sie...
What to do? Was kann ich noch tun?
Naja, es ist ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen noch ein Seitenthema, was andere Ausdünstungen und Belastungen in einem Raum ausmachen können. Ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengen, aber so ein Kleiderschrank hat sicherlich der ein oder andere oder ich würde mal sagen 90% der Menschen, die eben keinen extra Raum für Kleidung haben oder so, im Zimmer stehen und da kann man ja sicher nochmal vielleicht eine extra Folge aufnehmen oder auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, Samira meint Ausdünstungen, Formaldehyd, eben solche Geschichten, wie man sich davor schützen kann. Aber da habe ich auch eine schöne Sendung von euch gesehen neulich im ARD Plus Minus. Die haben dieses Thema ja aufgegriffen und da gab es schon ziemlich gute Tipps und ich glaube, ARD hat ja eine tolle Mediathek. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Der Titel.
Das war die Sendung vom 21.08., habe ich mir gut gemerkt. Und die Sendung, die ist tatsächlich in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob in der ARD-Mediathek, aber auf jeden Fall unser plusminus.de und da gibt es dann eben da die verschiedenen vergangenen Sendungen für 12 Monate abrufbar.
Cool. Super. Gut. Ja. Also, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Tipp, weil außerhalb dieser Wellen, ich fasse es jetzt einfach mal, Strahlungen, Wellen, Elektrosmog zusammen, ne? Es gibt ja so viel, gibt es ja noch mehr zu beachten, aber da auch keine Panik, da sind auch in diesem Beitrag viele schöne Tipps gewesen, die auch nicht wahnsinnig teuer waren, aber wo man einfach schon mit einem ganz anderen Gefühl schlafen kann.
Genau.
Apropos Gefühl, gibt es da auch Unterschiede, wie sensibel man ist oder gibt es da unterschiedliche Sensibilitäten, auf so eine Strahlung auch zu reagieren?
Ja. Auf jeden Fall.
Aber absolut.
Also, auf jeden Fall.
Deswegen habe ich es ja vorhin gesagt, wo er mir dann gleich gesagt hat, bei ihm sei das nicht so. Frauen, die sind da viel empfindsamer, weil das ist ja auch unsere Uraufgabe, immer aufzupassen, dass um uns herum alles in Ordnung ist. Es hat natürlich was damit zu tun, dass wir auf unsere Kinder aufpassen müssen. Und wenn da irgendwas ganz Merkwürdiges ist, müssen wir wach werden, um nämlich einzuschreiten. Und das ist bezieht sich genauso auf Strahlen, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich habe das so gespürt, wie auch auf Umweltgifte, denke ich auch. Also Toxine, die es in diesem Bereich gibt, aber auch Lärm ist nochmal ein Thema, das hatten wir jetzt gar nicht. Aber es scheint ja auch solche sensiblen Männer wie dich zu geben, nicht wahr, Christian?
Wohl wahr. Also es stimmt, dass also gefühlt ist ein größerer Teil meiner Kunden weiblich. Und die Skeptiker sind häufig die Ehemänner, die ich dann natürlich sehr, sehr gerne bei der wissenschaftlichen Basis abhole, ja, der wissenschaftlichen Basis meines Wirkens und meines Tuns. Was ich tue, ist letztendlich Physik, Chemie und Mikrobiologie. Das sind ja also verschiedene Bereiche der Wissenschaft, sodass all das, was ich tue, auch wissenschaftlich erklärbar ist. Und die Messungen sind physikalische Messungen. Ich gehe nicht mit der Wünschelrute oder mit irgendeinem Pendel oder mache die Augen zu und strecke meine Hand aus oder strecke einen Finger in die Luft, sondern es ist tatsächlich so, dass ich das mit Messgeräten mache und dann auch Erfolge bzw. Veränderungen, die ich vorschlage, auch sofort messtechnisch belegbar und reproduzierbar sind. Und das Spannende ist, und es freut mich immer am allermeisten, wenn ich zu einer Patientin von dir oder zu anderen Menschen, häufig sind es ja tatsächlich kranke Menschen, gerufen werde und die Männer dann so ein bisschen skeptisch sind. Das ist für mich immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil es mich besonders freut, wenn am Ende des Besuches selbst der Mann total überzeugt ist, dass das, was sie getan haben, dieser Besuch, absolut richtig und sinnvoll ist. Und ganz häufig ist es so, dass ich dann irgendwann später, nach 1, 2, 3 Monaten, entweder über 3 Ecken oder direkt von den Männern höre, Herr Blank, die und die und die Symptome, von denen ich Ihnen nichts erzählt habe, die sind jetzt weg. Ich wollte es Ihnen nicht sagen, aber es gibt außer den Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, auf Ihre Empfehlungen hin, nichts, was wir verändert haben, und die Empfehlungen sind weg. Ganz häufig im Bereich der Schlafstörungen, ganz häufig im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nächtlicher Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Schmerzen.
Schmerzen ist auch ganz spannend. Also wenn du auf einem schlechten Schlafplatz liegst, geht der Tonus der Muskulatur nach oben und schon gibt es mehr Schmerzen. Das ist ganz easy und ganz einfach nachvollziehbar. Und dann haben die plötzlich weniger Schmerzen, wie verrückt, ne?
Genau, ja. Neurologische Symptome, immunologische Symptome, hormonelle Symptome oder Krankheitsbilder. Autoimmunerkrankungen, da die gesamte Palette. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die erfahrungsgemäß in vielen Fällen auf eine solche Veränderung des Schlafumfeldes positiv ansprechen oder sogar ganz verschwinden.
Ja, und genau deswegen haben wir dich ja auch eingeladen heute, weil also wir sind ja schon sehr gut aufgestellt mit ganz vielem Wissen, aber das gehört unseres Erachtens einfach auch dazu. Erstmal das Wissen überhaupt, dass es sowas gibt, wissen viele noch gar nicht. Und dann auch die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und vielleicht ist das der Tropfen auf den heißen Stein, der dann dieses schon überfüllte Fass endlich wieder auch leeren lässt. Genau. Weil da muss man nämlich gucken, was dann ist bei den kranken Leuten und die es gar nicht erst werden wollen. Ja, deswegen machen wir das ja auch. Deswegen warst du ja auch schon bei einigen von uns, also Sohnemann bei uns natürlich. Und Samira, du bist wahrscheinlich auch noch mal irgendwann dran.
Also ich bin gerade so glücklich über diese informative Podcast-Folge, weil ich auch selbst wieder so viel lernen konnte. Also auch wenn wir noch nicht am Ende sind, will ich einfach mal zwischenzeitlich Danke sagen.
Gerne.
Weil es einfach so schön ist, immer wieder dazu zu lernen und auch, ja, ich habe jetzt wieder ganz andere Argumente, das auch weiterzugeben und auch an alle, die zuhören. Ich denke jetzt gerade auch an eine Freundin, die gerade schwanger ist, die mich neulich drauf angesprochen hat, weil das ist ja so ein sensibles Thema, ne? Schwangerschaft, und da ist man dann sehr auch sowieso sensibel wahrscheinlich, auch offener, Dinge zu spüren, und man macht sich auch irgendwie mal anders Gedanken, weil auf einmal ist man verantwortlich nicht nur für seinen eigenen Körper, sondern für auch ein heranwachsendes Lebewesen, und dann, wie man dieses Baby dann am besten auch schützt und auch den Schlafplatz ausrichtet. Ich glaube, da machst du ja auch Beratungen in dieser Ausrichtung, also nicht nur bei kranken Menschen, ne? Also auch
ganz viel. Nicht.
Absolut.
Babyphone, also fällt mir davon bei. Oh. Boah, fällt mir ein. Babyphone.
Also
ein Riesenthema.
Ich glaube, der Christian sollte, oder auch deine Kollegen, die sollten unbedingt einfach mal bei jedem zu Hause vorbeischauen, mindestens zum Schlafplatz einfach mal hinschauen. Was mir spontan noch einfällt, dann ist auch von meiner Seite mit den Fragen, glaube ich, schon am Ende. Wenn wir jetzt in den Bereich Yoga schauen oder auch in den Bereich Bewegungskurse unterrichten. Wir bilden ja auch aus, also wir bilden Fajo-Gesundheitscoaches aus in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schau mal bei www.fajo.de vorbei. Und diese Coaches haben jetzt auch neulich eine Frage gestellt, wie das eigentlich aussieht während so einer Meditation oder einer Endentspannung. Das sind ja immerhin auch 10 Minuten am Ende eines Kurses, die man bewegungslos, regungslos mit sich und seinen Gedanken oder auch Nicht-Gedanken beschäftigt ist. Ist man da auch dann, wie kann man sich da schützen? Was gibt es dazu zu sagen vielleicht?
Gerade bei Yoga oder Meditation, bei vielen anderen Entspannungstechniken ist es ja so, dass unsere Alpha-Wellenaktivität im Gehirn besonders im Vordergrund steht. Diese Alpha-Wellen sind immer dann aktiv, wenn wir in einer solchen Entspannungsphase sind. Und so ist eben auch in der Einschlafphase genau das Gleiche. Und diese Alpha-Wellen sind oder haben auch eine Frequenz, und zwar liegen die zwischen 8 und 12 Hertz. WLAN ist mit rund 10 Hertz gepulst. Das heißt, wenn man WLAN-Strahlung hörbar macht, dann hört sich das so an, wie ein Stroboskop aussieht. Ja, das ist also tatsächlich so ein An-Aus, 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 10 Mal pro Sekunde. Und diese 10 Hertz Pulsung des WLAN-Bereitschaftssignals eines Routers. Also die gibt er, wenn man ihn nicht richtig einstellt, die ganze Zeit ab. Mhm. Hat eben von außen einen Einfluss auf unsere Gehirnwellen und auf unsere Entspannungsfähigkeit. Was also bedeutet, man sollte überall da, wo man versucht, sich zu entspannen, solche Dinge möglichst eliminieren, möglichst minimieren und so weit wie möglich reduzieren.
Das heißt, für die nächste Ausbildung bitten wir unsere Teilnehmer, die Handys auszumachen. Wir ziehen die meisten Steckdosen, also die Stecker aus den Steckdosen, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, dann machen wir schon mal ein bisschen was gut. Ja, und ansonsten lernen wir einfach mit dir immer noch weiter dazu. Und es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass du heute da bist, weil es ist so ein Riesenthema. Und irgendwie muss man das, glaube ich, auch erstmal alles verarbeiten. Habt ihr jetzt noch irgendwie eine Frage vielleicht?
Ja, natürlich.
Habe ich mir gedacht. Naja, also
mir kam aber auch direkt so, oh Gott, also wann hört es denn auf mit diesen ganzen Strahlung und Wellen um uns herum? Also wie sind so deine Prognosen? Was kommt da so auf uns zu mit der Entwicklung und mit der Zeit?
Also zunächst mal ist es ganz wichtig, dass man sich da nicht davon erschlagen lässt. Es ist schon so, dass man informierte Entscheidungen treffen sollte. Gerade wenn es um den Schlafplatz und andere Daueraufenthaltsplätze geht. Denn die Dosis macht das Gift. Das heißt, es ist nicht nur die Intensität eines Feldes oder eines Umwelteinflusses, wie auch immer der geartet sein mag, sondern es ist auch die Expositionsdauer, die biologisch dann oder die zu einer biologischen Relevanz führt. Das heißt, immer der Schlafplatz und die Daueraufenthaltsplätze. Es wird nicht weniger werden. Es wird immer mehr werden, tatsächlich, weil wir, wenn wir im physikalischen Bereich bleiben, jetzt mit der Einführung der neuen 5G-Technologie, der 5G-Netze und des sogenannten Internet of Things, wir zu einer Explosion von verschiedenen miteinander vernetzten, dauerfunkenden, dauerstrahlenden Geräten. Die Entwicklung geht dahin, dass wir, so sind auch die 5G-Netze aufgebaut und dafür sind die ausgelegt, dass pro Quadratkilometer bis zu 1 Million Geräte gleichzeitig aktiv ins Mobilfunknetz eingeloggt und
Wahnsinn.
Miteinander vernetzt sein können.
Ich finde es mal schon spannend, wenn ich meinen WLAN hier auf dem Laptop betrachte, und dann ist halt nicht schon so runterscrollen muss, Klar, Mehrfamilienhaus in der Großstadt. Also.
Ja. Wobei, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Viele Menschen erschrecken, und da ist wiederum die Informiertheit sehr wichtig. Viele Menschen erschrecken, wenn sie ihr Laptop oder ihr Handy einschalten und sehen dort 30 WLAN-Netze, wenn sie in einem Mehrfamilienhaus in der Großstadt sind. 30 WLAN-Netze in einer Liste eines Laptops bedeutet nicht, dass das 30 Mal schlimmer wäre, als wenn es nur ein WLAN-Netz wäre. Denn das eigene WLAN ist meistens das Schlimmste. Es ist das, was am nächsten an uns ist. Die Strahlungsintensität nimmt mit der Abstand zur Strahlungsquelle umgekehrt mit 1 durch x hoch 2 ab. Das heißt, das bedeutet also, dass das mit zunehmender Entfernung sehr schnell an Strahlungsintensität verliert. Das heißt, die reine Detektion eines WLAN-Netzes von Nachbar Krause bedeutet nicht, dass das für mich biologisch relevant ist. Biologisch relevant ist das, was eine gewisse Strahlungsintensität erreicht oder überschreitet.
Zum guten Schluss haben wir noch uns überlegt, wir haben ja schon ein paar gute Tipps gesammelt, jetzt, die man eigentlich direkt umsetzen könnte, aber was sind denn so die absoluten No-Gos? Also was sollte man auf gar keinen Fall tun?
Wichtig also zum einen am Schlafplatz so wenig elektrische Geräte wie möglich. Das, was direkt in Körpernähe ist, Nachttischlampen, Stecker ziehen oder schaltbar machen mit Zwischenschaltern, die mit oder ohne Funk dann funktionieren. Trafos und Ähnliches in Bettnähe vermeiden. Sich überlegen, was ist auf der anderen Seite der Wand, an dem mein Bett steht. Da so ein bisschen darauf achten. Das WLAN zumindest nachts ausschalten oder so programmieren, dass es sich automatisch ausschaltet. Die Sendeleistung der WLAN-Router, falls möglich, so weit wie möglich reduzieren, auch ganz wichtig. die bei den Schnurlostelefonen den Eco-Modus zu aktivieren, die Smartphones nachts in den Flugmodus zu stellen, sodass sie eben dann keine Sendeaktivitäten mehr haben. Und falls jemand erreichbar sein muss, unbedingt erreichbar sein muss, dann möge er vorher eine Rufumleitung einrichten von seiner Handynummer auf sein hoffentlich noch existierendes Schnurlostelefon, Festnetztelefon, am besten kabelgebunden.
Nicht vorhanden.
Haben doch die meisten gar nicht mehr.
Das stimmt, das haben die meisten nicht mehr.
Das ist ja echt, ja, völlig absurd, aber okay.
Denn dann, nach einer solchen Einrichtung einer Rufumleitung, kann man tatsächlich den Flugmodus aktivieren. Man ist unter der Handynummer erreichbar, obwohl das Handy aus ist. Mache ich regelmäßig. Ist eigentlich überhaupt kein Ding. Für längere Gespräche, Stichwort Blut-Hirn-Schranke und so weiter, sollte man sich so ein Ding nicht dauernd an den Kopf und nicht länger an den Kopf halten.
Aber da gibt es auch, glaube ich, auch, ich habe so spezielle Kopfhörer mir gekauft, weil mein Auto ist noch ein bisschen älter, da gibt es keine Freisprechanlage, was ja vielleicht auch nicht so gut ist. Aber auf jeden Fall habe ich so Kopfhörer, die sind in meinem Auto, wenn ich im Auto telefonieren möchte und da ist dann nochmal so ein Luftkanal oder sowas drin.
Wie ein Stethoskop funktioniert.
Weil sonst würden ja Kopfhörer auch leiten und da gibt es ja jetzt auch gerade diese neuen, diese ganzen Bluetooth-Teile und so. Das ist ja jetzt auch nicht so unbedingt empfehlenswert, oder?
Bluetooth hat eine sehr viel geringere Sendeleistung als das Handy selber. Allerdings habe ich die Bluetooth-Stöpsel direkt im Ohr, direkt im Gehörgang. Das heißt, ich bin so nahe an der Sendeeinheit, dass die biologische Relevanz dann wiederum gegeben ist. Das steht übrigens in ganz vielen Bedienungsanleitungen von Handys, Smartphones etc., dass man sie nicht direkt am Körper tragen soll, dass man 1-2 Zentimeter Abstand einhalten soll, was natürlich beim Telefonieren nicht der Fall ist. Prinzipiell vollkommen richtig. Abstand vergrößern, beim Telefonieren die Freisprecheinrichtung zu nutzen, so ein bisschen Armlänge Abstand, wie wir gelernt haben, so ein Stück, jeder Zentimeter bringt Strahlungsreduzierung, Expositionsreduzierung. Die genannten Headsets, die dann die letzten 20, 25 Zentimeter pneumatisch funktionieren, wo also keine Kupferlitze dann bis ins Ohr geht, sondern eben nur bis irgendwo zur Hälfte und der Rest funktioniert dann über Druckschall. Funktioniert. Es ist definitiv eine Reduktion, wobei wir uns schon ein bisschen, wir sollten uns dennoch einigermaßen kurz fassen, wenn wir mit dem Handy telefonieren, weil das Handy selber natürlich nach wie vor strahlt, natürlich nach wie vor die Strahlungsquelle Nummer 1 in unserem Alltag ist. Es macht Sinn, dann lieber zu chatten. Es macht Sinn, dann vielleicht eher eine Sprachnachricht aufzunehmen. Weil
das die Petra ganz gerne.
Das sind alles keine Dauerstrahler. Und ansonsten, ja, im Auto hast du allerdings wieder was, eine völlig andere Situation. Im Auto ist es so, dass das Handy sich besonders stark anstrengen muss, um die Verbindung aufrechtzuerhalten zu den verschiedenen Sendemasten. Weil um das Handy herum ja ein Metallkäfig ist. Das bedeutet, der Sendemast ist ja derjenige, der die Sendeleistung des Handys steuert. Das wird dynamisch gesteuert vom Sendemast. So nach dem Motto, liebes Handy, ich höre dich gerade nicht mehr so gut, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Dann wird das Handy die Sendeleistung raufregeln. Im Auto ist aufgrund dieser Metallhülle immer relativ schlechter Empfang. Das heißt, es wird dort eben dann dem Handy sehr viel abverlangt. Das heißt, einerseits hast du die letzten 25 Zentimeter vor dem Ohr keine Strahlung, aber das Handy an sich strahlt im Auto sehr kräftig.
Aber das ist dann trotzdem noch besser, als dieses Handy dann direkt ans Ohr zu nehmen,
oder? Was man ja auch beim Autofahren sowieso nicht darf. Ja,
ja, also stimmt.
Das machen wir jetzt alle sowieso nicht.
Also das stimmt. Ansonsten, aber
am Körper tragen ist wahrscheinlich auch. Gerade die Männer, ne? Hier unten.
Korrekt, und ja, da gibt es auch viele.
Die neuen Sport-BHs ja, bei den Frauen, die stecken sie sich dann direkt hier schön an die
Brust. Da gab es ja auch viele Fälle in den USA. Mit Tumoren.
Ich wollte gar nicht unterbrechen. Ja. Also weiter geht's mit der Top 5. Wir erweitern
Top 5. Ich glaube, wir sind schon bei Top 7, aber es sprudelt automatisch aus mir heraus. Ich kann da nichts dafür. Ganz wichtig ist auch, die dauerstrahlenden Funkdienste am Smartphone nur dann einzuschalten, wenn ich sie nutze.
Was ist das denn?
Zum Beispiel.
Keine Ahnung. Dauerstrahlende Funkdienste.
Ja, genau. Ich habe ja früher bei den Handys, war es ja so, dass ich mit dem Handy telefonieren konnte und SMS schicken konnte. Irgendwann mal.
Snake.
Was? Wie?
Snake. Oder Snake-Spielen, Snake, genau.
Das ist noch beim ehrlich? Nokia 3210.
Oh ja, okay. Also das war
long, long time ago.
Das war das Beste, oder? In meinem Leben, als ich das erste Mal ein Handy in der Hand hatte. Das war so ein Kasten von Nokia mit so einer SIM-Karte. Das musste man dann für 15 Euro, war es schon Euro, muss man auf jeden Fall ein aufladen irgendwo. Und dann gab's Snake.
Also so ein Spiel. Okay, also aber nochmal, wie, was, also WLAN ausschalten, was?
Korrekt, also es ist wichtig, dass wir einfach verstehen, dass ein Smartphone nicht dasselbe ist, wie früher ein Handy war. Aha. Smartphones haben sehr, sehr viel häufigere Sendeaktivitäten, weil sie ja dauernd online sind, weil wir ja da ganz viele Apps darauf installiert haben, die online sind, die kommunizieren wollen.
Immer wieder aktiviert werden,
gell? Genau, die Updates sich herunterladen, die kurze Informationsschnipsel hoch- und runterladen. Ja. Ein Handy war früher tatsächlich, die klassischen GSM-Handys, die waren dazu ja nicht in der Lage. Das heißt, die Sendeaktivität, die erfolgte lediglich, wenn das Handy stationär irgendwo lag, auf dem Schreibtisch oder irgendwo, alle 15 bis vielleicht 60 Minuten einmal. Hallo lieber Sendemast, falls jemand anruft, ich bin noch da. Heute ist es völlig anders. Die Smartphones sind Dauerstrahler und senden eigentlich alle 30 bis 60 Sekunden irgendwas, ja. Ja, auch wenn sie nur da herumliegen. Man sollte das WLAN ausschalten, nicht nur am Handy, sondern auch an Tablets und Notebooks und so weiter, wenn man es nicht benutzt. Man sollte Bluetooth ausschalten, man sollte ganz wichtig die mobilen Daten ausschalten, immer dann, wenn man es nicht nutzt. Ich bin trotzdem erreichbar als per Anruf oder per SMS. Ich kann allerdings keine Nachrichten bekommen über Online-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp und alle anderen Messenger-Dienste. Das geht nicht in Echtzeit, das muss man wissen. Das heißt, ich mache es so, dass ich alle halbe Stunde mal das WLAN, wenn ich zu Hause bin, dann mal kurz aktiviere oder wenn ich unterwegs bin, dann mal die mobilen Daten aktiviere und dann sehe ich ja direkt, welche Nachrichten habe ich bekommen. Ich antworte sofort und schalte es dann wieder aus. Denn die reine Telefonie, Erreichbarkeit ist nicht das, was zu diesen dauernden Funkaktivitäten führt, sondern es ist die Internetkonnektivität, WLAN, ja. Mobile Daten, aber eben auch andere Dienste wie Bluetooth, Dienste wie NFC, Near Field Communication. Das ist dann auch dann aus, wenn der Flugmodus eingeschaltet, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.
Das habe ich auch noch nie gehört, ehrlich
gesagt. Ja, Near Field Communication ist dann zum Beispiel so, dass man mit dem Handy zahlen kann, diese ganzen Zahldienste.
Ah, das okay, funktioniert, ja gut, das funktioniert ja klar.
Über NFC.
Mit Tendenz hat man es ja sowieso immer bei sich und benutzt es halt auch ständig. Deswegen auch am Körper. Genau. Deswegen halt auch gerade sowas wie mobile Daten mal ausschalten und vielleicht nur einmal die Stunde mal kurz checken, wäre ja auch einfach für unser Stresslevel schon und auch für unser konzentriertes Arbeiten am Arbeitsplatz schon mal eine Wohltat, um mal zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt halt nicht direkt erreichbar.
Genau, für die Akkulaufzeit.
Nicht online, ja,
eben. Genau. Ich bin nicht für die Akkulaufzeit nicht zuletzt, Akku, auch genau. Das natürlich. Und da gibt es eben noch einige weitere Funkdienste, die man deaktivieren kann, ohne sie jetzt alle zu nennen. Also so ein Handy hat tatsächlich, wenn man so ein bisschen so in die Einstellungen schaut und sich mit dem Thema mal so ein bisschen eingehender befasst, eine Vielzahl von Funkdiensten, die dann halt immer wieder aktiv werden, manche sogar im Flugmodus. Mhm. Manche, wenn WLAN und mobile Daten ausgeschaltet sind und manche sogar im Flugmodus, zum Beispiel NFC. Man muss also genau wissen, was kann mein Handy, was möchte ich ausschalten und wie erreiche ich das Optimum und trotzdem den Spagat zwischen Funkarmut für meine Gesundheit und Konnektivität beziehungsweise Komfort für die Nutzung. Die Usability muss nach wie vor gegeben sein. Mhm. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir alle haben ein Smartphone. Die meisten, die wir kennen, haben ein Smartphone, manche zwei. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 100% der Strahlung abbekomme, 24 Stunden, oder ob ich am Ende des Tages nur 5% der Strahlung abbekomme, ohne großartige Nutzungs- oder Komforteinschränkungen. Ja, das Wahnsinn. Ist durchaus machbar. Und zwar das gilt für alles, also nicht nur für das Smartphone, das gilt auch für alle anderen Annehmlichkeiten der Zivilisation. Es muss, es ist nicht schwarz oder weiß. Also wenn Menschen sagen, heute kann man sich doch sowieso nicht mehr schützen, es funkt doch alles um uns herum. Also diese Schwarz-Weiß-Mentalität ist absolut nicht angebracht. Wir können
es 95% reduzieren. Es ist halt auch einfacher, ne? Wenn man halt dann sich denkt so, ach naja, was soll ich denn schon machen? Ich bin ja sowieso drin in dem Ganzen. Also brauche ich auch nichts zu machen sozusagen. Also es ist einfach wieder so ein bisschen vor sich wegschieben sozusagen. Deswegen ist schon ganz gut, sich einfach wirklich Gedanken drüber zu machen und direkt am besten es jetzt in die Tat umsetzen. Also wenn du jetzt zuhörst und heute Abend schlafen gehst, du hast jetzt schon die perfekten Tipps für einen besseren Schlaf mitbekommen. Und ich glaube, wir haben schon echt einiges gesammelt.
Ja, ich fand auch jetzt genau das, was du gesagt hast, dass es eben nicht schwarz und weiß ist, das fand ich eigentlich ein richtig tolles Schlusswort. Ich glaube, wir sitzen nicht das letzte Mal hier auch zu viert, weil wir haben alle wieder ganz viel dazugelernt. Also ich auch, ich fand es unglaublich und ich weiß, deine Wissenskiste ist noch um so vieles größer. Also von daher erstmal ganz vielen Dank und für diejenigen, die jetzt interessiert sind, wie komme ich denn jetzt eigentlich an den Christian dran, dass der auch mal zu mir ins Schlafzimmer kommt? Kannst du vielleicht mal sagen, wie man dich erreichen kann, Christian?
Am besten über meine Webseite www.baubiologie-blank.de. Blank mit Bertha und Konrad. Bin nicht verwandt oder verschwägert mit irgendeinem Max Planck. Das wird häufig verändert. Dann baubiologie-blank.de. Auch auf meiner Facebook-Seite, facebook.com/baubioblank. Und dort findet man eben auch die Bürorufnummer, die E-Mail-Adresse, das Kontaktformular. Insofern kann man mit mir sehr gerne in Kontakt treten.
Deine E-Mail-Adresse, magst du sie gerade nochmal sagen?
info@baubiologie-blank.de.
Super.
Also freu dich auf eine volle Inbox. Auch schön. Von meiner Seite vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wahnsinnige oder wahnsinnswertvolle Wissen, was du mit uns teilst, einfach so. Es ist richtig toll, je bewusster und achtsamer wir mit diesen Themen umgehen, desto gesünder und glücklicher wird ja auch unser Leben. Und es ist einfach schön, dass wir immer mehr Menschen in unserem Umfeld haben, die diese Vision mit uns teilen. Und auch unter Fajo, so unser Herzensprojekt, teilhaben. Also danke, dass du unser Gast warst. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, nochmal vorbeizukommen und wir vielleicht ein Spezialthema raussuchen. Vielleicht hast du da draußen ja auch eine Frage, die dich brennend interessiert oder eine tolle Erfahrung gemacht aufgrund dieser wirklich super Tipps, die wir jetzt heute ja auch gesammelt haben mit dir, Christian. Berichte uns, schreibe uns. Wir freuen uns natürlich total, wenn du uns bewertest. Natürlich am liebsten mit 5 Sternen, wenn du uns folgst, wenn du vorbeischaust auf @fajo_official bei Instagram findest du auch passend zu dieser Podcast-Folge heute einen Post. Da haben wir die Möglichkeit, direkt zu reagieren auf Fragen. Wir würden die entsprechend auch an dich weiterleiten und möglichst schnell ein Feedback einholen für dich. Ja.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Zeit, ja, also ich habe extrem viel gelernt und ich werde es direkt heute Abend alles umsetzen. Punkt.
Glaubst du es jetzt,
ja,
Samira?
Ja, gut. Also ich meine, ja.
Du warst ja vorher schon immer irgendwie wach dafür, aber wenn man dann so einen Experten hat.
Man braucht es einfach nochmal bestätigt. Das ist, das ist total super. Wertvoll. Einfach vielen, vielen Dank, Christian.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Jederzeit gerne.
Ja, super. Danke.
Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Ciao.